In unserer Sendung Leselust liest der Schweizer Schriftsteller Oskar Freisinger aus seinem aktuellen Roman unter dem Titel Wassermann. Mitten in der Sahara strandet ein Reisender mit seinem defekten Geländewagen und wird von Medur, einem Mitglied des Stammes der Tuareg, gerettet. Am Lagerfeuer erzählt ihm der Nomade von seiner Begegnung mit dem Europäer Jonas Brunner. Dieser hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit seinem Tankwagen Wüstenbewohner vor dem Verdursten zu retten. Das Buch ist im September 2025 im Brinkhaus Verlag erschienen.
Der Targi schenkte mir und sich selbst eine zweite Tasse Tee ein und sinnierte dann vor sich hin. Auch ich verlor mich in meinen Gedanken. So kam es, dass der Übergang von der zweiten zur dritten Tasse aus Schweigen bestand, was ja auch logisch war, denn vor dem Tod ist jedes Wort ein Wort zu viel. Als die dritte Tasse geleert war, stand ich auf, klopfte den Staub von meinem Gewand und verstaute Matte und Schlafsack im Land Rover. Ich müsse gehen, denn wenn ich zu lange nichts von mir hören ließe, würden sich die Leute der Organisation Sorgen machen, sagte ich zu Medur. Die Decke und den Gaskocher könne er behalten. Er wiegte den Kopf hin und her und schaute zweifelnd zum Himmel. Ein Aufbruch so kurz vor La Takelaut ist keine gute Idee, das ist die Mittagsstunde, kommentierte er und versank wieder in brütendes Schweigen. Er mochte sicher recht haben, was eine traditionelle Karawane betraf, aber ein Land Rover neueren Datums mit Elektronik und allem Brimborium schert sich wenig um die Tageszeit. Der fährt einfach, wie man es von ihm erwartet. Also winkte ich ab, reichte ihm zum Abschied die Hand und klemmte mich hinters Steuer. 10 Minuten später saß ich immer noch hinterm Steuer und war keinen Zentimeter weitergekommen. Der Land Rover wollte einfach nicht, wie ich gern wollte, und rührte nur wie ein blechernes Kamel ins Leere, wenn ich an der Zündung drehte. Merde! Ich saß fest, was nun? Da ich zu allem Überdruss ausgerechnet im Zentrum der Welt festsaß, hatte ich kein Netz für mein Handy und konnte niemanden zu Hilfe rufen. »Mit einem Kamel würde das nicht passieren«, sagte der Targi schmunzelnd. »Aber Kamele sind doch nicht blöd genug, um zur Zeit der vertikalen Schatten durch die Teneré zu laufen.« Seine Bemerkung ärgerte mich. Die Tageszeit hatte überhaupt nichts mit der Zündung zu tun. Das wusste er genau. »Was nun?« Ich wurde von einer Panik erfasst, die an Verzweiflung grenzte. Dass der Targi in den nächsten Stunden hier sterben wollte, war seine Sache, aber was mich betraf, so hatte ich etwas völlig anderes geplant als eine Reise in die Unterwelt. Ich riss mich zusammen und versuchte analytisch vorzugehen. Zuerst rechnete ich zusammen, was mir an Wasserreserven und Nahrung blieb und wie lange ich damit wohl über die Runden kommen würde. Höchstens eine Woche, als halbe Leiche vielleicht 10 Tage, musste ich mir gestehen. Würde sich bis dahin in der Zentrale etwas bewegen? Kaum. Meine Leute würden genau in dem Moment damit beginnen, sich Sorgen zu machen, als ich dabei sein würde, in den Status einer Mumie überzugehen. Mein schwarzer Humor überraschte mich selbst. Ich betrachtete die Lage von einem anderen Gesichtspunkt aus. Die Panne. Die musste doch irgendwie zu beheben sein. Problem, ich war alles andere als ein Fachmann im Bereich der Mechanik. Trotzdem musste ich versuchen, den verflixten, garantiert pannenfreien Geländewagen mit gezücktem Schraubenzieher unter die Motorhaube zu greifen. Eine Gebrauchsanleitung lag ja im Handschuhfach. Dritter Betrachtungswinkel. Der Targi. Der musste trotz seiner Todessehnsucht wissen, wie man bei 50 Grad Hitze jenseits von nirgendwo überlebt. Zudem mussten andere blaue Dragoner seiner Art irgendwo in der Gegend herumziehen, denn er war ja zu Fuß bis hierher gekommen. Vielleicht würde er sich gnädig dazu herablassen, seinen Tod etwas hinauszuschieben und mich zu seiner Smala zu begleiten, um mir ein weiteres Bestehen in der Welt der Lebenden zu ermöglichen. Nun ging es um die Prioritäten. Zuerst der Motor, beschloss ich. Der Tuareg konnte warten. Er machte ja auch gar nichts anderes als warten und dies mit viel Sachkenntnis. Die Gaila, das ist die Siesta, im Akazienschatten schien kein Geheimnis für ihn zu sein. Also setzte ich mich zuerst unter den Baum und las die Gebrauchsanweisung des Land Rover durch, insbesondere die Rubrik »Mögliche Pannen«. Dann wagte ich mich in die brütende Hitze hinaus, verbrannte mir beim Öffnen der Haube gehörig die Hände und begann an den Kabeln und Röhrchen herumzutasten, von denen ich, je länger ich die Gebrauchsanweisung las, immer weniger verstand. Ich kam mir vor wie ein Anthropologe, der an einem Menschen eine Herzoperation vornehmen muss. Ich kannte zwar die Spezies Auto und die Unterspezies Land Rover, sowie ihre technischen Daten, aber was die Innereien anging, war ich genauso beschränkt wie ein Jungverheirateter vor seinem ersten IKEA-Möbel. Der Targi schaute mir mit einem Ausdruck von Verständnislosigkeit in den Augen zu. »Du solltest warten«, sagte er trocken. »Warten?« gab ich irritiert zurück. »Worauf denn? Auf den Tod wie du?« Er schüttelte den Kopf. »Auf Lege del Entafuk«, sagte er, »auf den Sonnenuntergang. Wenn du weiter so in der Hitze herumschwitzt, wird selbst das Wasser eines Wadi beim Sturzregen nicht genügen, um dich zu retten.« Zuerst rumorte ich eine Zeit lang verbissen weiter, aber als vor meinen Augen Sterne zu tanzen begannen, ging ich zur Akazie zurück und ließ mich an deren Stamm zu Boden gleiten. »So geht's einem, wenn man sein Fortbewegungsmittel nicht beherrscht«, ließ der Alte verlauten. Ich war zu müde, um dagegen zu halten. »Wir sollten einen Tee trinken«, sagte Medur. »Und abwarten«, ergänzte ich unfreiwillig in meinem Kopf. Zu meiner Verwunderung erfasste mich, war es die beruhigende Gegenwart des Nomaden oder der Kontakt meines Rückens mit der Akazie, eine gewisse Gelassenheit. Ich wurde mit fortschreitender Teezeremonie sogar so schläfrig, dass auch ich schließlich der Geiler erlag und vor mir hindöste wie ein Waran bei Sonnenaufgang. Als ich irgendwann die Augen wieder aufmachte und die untergehende Sonne blinzelte, sah ich die Gestalt des Targi über den Motor des Land Rover gebeugt. Zuerst mutmaßte ich, er vollführe irgendein geheimnisvolles Beschwörungsritual, um den Wagen zum Fahren aufzumuntern. Doch seine präzisen Handgriffe ließen auf eine konkretere Handlungsweise schließen. Er machte sich tatsächlich mit einem Schraubenzieher, dann mit einer Zange, unter der Motorhaube zu schaffen. Die Werkzeugtasche, aus der er abwechselnd dieses oder jenes Utensil herausholte, lag offen zu seinen Füßen. Schließlich setzte er sich ans Steuer und drehte am Zündschlüssel. Der Motor sprang sofort an. Ich traute meinen Augen und Ohren nicht. Hätte ich darüber einen Roman schreiben müssen, wäre mir dieses Szenario ganz sicher als allerletztes eingefallen. »So«, sagte der Wüstenmechaniker, »jetzt kannst du einsteigen und ins Leben zurückfahren.« Ich kam mir vor wie ein ins Totenreich Verbannter, dem der Gott der Unterwelt eine Barke anbietet, um über den Styx ins Leben zurückzurudern. »Wenn du die ganze Nacht durchfährst, solltest du morgen um die Mittagszeit in Agadez sein.« Fehlte noch, dass er mir den Wetter- und Straßenbericht mitgab und mir erklärte, es sei in der Wüste heute Nacht bei klarem Himmel nicht mit Stau zu rechnen. »Ich hätte erwartet, dass du die bösen Geister im Motor durch ein Beschwörungsritual verjagen würdest«, sagte ich in einem unbeholfenen Versuch, meine Verwirrung mit etwas zweifelhaftem Humor zu überspielen. »Das habe ich zuerst auch«, erwiderte er grinsend, »aber manchmal erweist sich halt der Plan B als wirksamer.« Keines weiteren Wortes mehr fähig, umarmte ich ihn und fuhr los. Die Erleichterung ließ mich laut aufjauchzen. Das Leben hatte mich wieder. In der Ferne wartete das fröhliche Treiben der Zivilisation auf mich. Schon erschien vor meinem geistigen Auge eine eisgekühlte Colaflasche, von der die Dunsttropfen perlten wie in einer Getränkwerbung im Fernsehen. Doch je weiter ich fuhr, desto deutlicher empfand ich, dass mir in dieser Angelegenheit ein Puzzleteilchen fehlte. Ich bekam immer mehr das Gefühl, irgendetwas Grundlegendes verpasst zu haben. Okay, es tat mir leid, dass der Targi nun einsam in der Wüste umkommen würde, auch wenn dies sein Wunsch war. Er hatte mir schließlich das Leben gerettet. Doch das war es nicht. Da war noch etwas anderes, Untergründiges. Ich hatte das unangenehme Gefühl, dass mir vor lauter Freude an meiner Rettung etwas entgangen war. Aber was? Trotz der Unlust, an den Ort meines knapp verhinderten Todes zurückzukehren, wendete ich nach etwa 50 Kilometern abrupt den Wagen und fuhr die Strecke zurück. Zuerst fürchtete ich, den einsamen Baum zu verpassen, aber mit Hilfe der Bordgeräte fand ich den Ort trotz der rasch zunehmenden Dämmerung tatsächlich wieder. Es gab ja, um es mal sachte zu formulieren, auch noch nicht so viele Bäume in der Gegend, mit denen ich die Akazie hätte verwechseln können. Nun hoffte ich, dass der Targi nicht schon von den Kel-Asuf, den Wüstengeistern, entführt worden war. Aber nein, er saß immer noch am Fuß seines Baumes und schien sich über mein Wiedererscheinen überhaupt nicht zu wundern. »Ich habe mir schon gedacht, dass du zurückkommen würdest«, sagte er zur Begrüßung. »Warum?« »Du hast vergessen, eine Frage zu stellen.« »Stimmt, das habe ich tatsächlich. Also, wie kommt es, dass ein Mensch, der sein Leben mehr oder weniger in der Wüste verbracht hat, fähig ist, im Handumdrehen einen defekten Motor zu reparieren?« »Nicht den Motor, nur die Zündung. Peu importe. Das spielt keine Rolle. Das wird aber eine ziemlich lange Geschichte. Hast du Zeit?« »Für eine gute Geschichte immer, aber wie steht es mit dir? Bleibt dir genug Zeit?« »Oh, der Tod ist geduldig wie die Wüste. Er kann warten. Am besten wir trinken einen Tee zusammen, damit das Erzählen besser von der Zunge geht. Hast du Zucker dabei? Meiner ist ausgegangen.« Ich holte den Zucker und wir setzten uns wieder zum Tee zusammen. So erfuhr ich die unglaublichste und verrückteste Geschichte, die sich wohl in der Teneré je zugetragen hat. Und das will schon etwas bedeuten. Doch diesmal wollte ich mich nicht damit begnügen, die Worte spurlos im Sand verlaufen zu lassen. Diesmal wollte ich etwas Unauslöschliches mitnehmen, denn mit dem Gedächtnis ist das so seine Sache. »Macht es dir etwas aus, wenn ich deine Geschichte auf Tonband aufnehme, um sie später niederzuschreiben?«, fragte ich Medur. Er war zuerst gar nicht begeistert. Ich ließ aber nicht locker. Bis zur dritten Teeschale wehrte er sich verbissen gegen die Idee. Er sagte, Worte seien nicht dazu bestimmt, um auf Papier gefangen gehalten zu werden. Worte müssten sein wie der Wind, dem Scirocco gleich, der Sand, Gerüche und manchmal Wolken herumtrüge, hätten sie laute Gedanken und Träume über die Dünen zu tragen. Dann müssten sie in die Stille zurückfallen, um wieder eins zu werden mit der Sahara. Ich widersprach. Ich sagte ihm, dass das Wort nie gefangen gesetzt werden könne, ebenso wenig auf dem Papier wie in der menschlichen Kehle. Dass aber das bleibende Wort mehrere Leben habe, in vielen Gegenwarten wieder aufgehen und ergrünen könne wie ein Achabstrauch nach dem Regen, weil es wie ein Samen sei, der brach liege und auf ein menschliches Bewusstsein warte, wie die durstige Erde auf das himmlische Wasser. Er wollte trotzdem nicht. Er sagte, seine Erinnerungen seien wie lebendige Wesen, die seiner Seele entsprungen seien. Nur das lebendige Wort könne sie in die Seele der Gemeinschaft, in den Kopf und den Mund seiner Nachfahren tragen, wo sie weiterleben würden. Ich erwiderte, dass das Leben nicht im Zeichen selbst stecke, sondern in seinem Geist, der frei bleiben würde, solange Menschen auf dieser Erde hofften und liebten, und zitierte Rumi aus dem Gedächtnis. Formen sind wie Becher, kostbar an ihnen ist nur der durststillende Inhalt, der sie durchfließt. Das gab ihm zu denken. Nach langem Zögern lenkte er endlich ein, denn die versprochene Geschichte wolle er doch noch eingehend erzählen, sagte er, bevor er von Allah zurückgerufen werde. Und wenn sie eine Spur hinterlasse, sei das vielleicht nicht einmal so schlecht. Ihn selber könne es ja nicht mehr beißen, wenn damit Unfug getrieben würde. Er fügte hinzu, dass das, was er mir jetzt erzählen werde, seine Existenz grundlegend verändert habe. Es bedeute ihm mehr als sein Leben, weil es so bewegend und einzigartig gewesen sei. Ich solle also um Allahs Willen aufnehmen und mitschreiben, wenn mir so sehr daran liege, inshallah. Ich holte eine Petroleumlampe aus dem Wagen, zündete sie an und hängte sie an einen Ast. Als wir uns für die Nacht warm eingemummt hatten, begann Medur im Schein des diffusen Lampenlichts zu erzählen. Selbstverständlich nach afrikanischer Art, weit ausholend und immer wieder abschweifend, wofür er sich im Voraus entschuldigte. Zur Einstimmung wagte er sich zu Beginn sogar auf die Äste einer seltsamen Theorie über die Erzählkunst hinaus. »Vielleicht existiert die Oase meiner Erzählung nur in der Welt meiner Fantasie und nicht in der äußeren Wirklichkeit«, begann er. »Vielleicht lüge ich mir die Wahrheit zusammen, weil eine gute Geschichte meistens wahrer ist als die Wirklichkeit.« »Hallo«, zuckte es mir schon nach den ersten zwei Sätzen durch den Sinn. »Sitze ich hier mit Roland Barthes? Oder mit einem Tuareg zusammen?« Doch das war nur der Anfang eines Diskurses, wie ich ihn von einem Nomaden unter einem Palaverbaum nie erwartet hätte. Medur nippte an seiner Tasse und fuhr fort. Vielleicht erleben wir das, was uns Menschen widerfährt, oft nicht anders als durch die Geschichte, die wir gleichzeitig dazu in unserem Kopf erfinden. Vielleicht sind wir immer nur die Hauptfigur in einer Geschichte, die die Wirklichkeit zurechtbiegt, wie sie will. Wie dem auch sei, die beste aller Geschichten, die ich in mir trage, habe ich ganz bestimmt nicht erfunden, weil ich sie selber kaum glauben kann. Mit dieser Geschichte hat mir die Wirklichkeit einen Strich durch meine Theorie gemacht. Manchmal passiert es eben doch, dass die Wirklichkeit der Wahrheit näher steht als die beste Geschichte. Wie dem auch sei, ich wurde, als wir mit der neuen, bunt zusammengewürfelten Sippe aus der Stadt zurück in die Wüste zogen, zuerst ein Lehrer und Geschichtenerzähler. Später, als ich alle meine Gegner in Dichterwettkämpfen besiegt hatte, wie schon gesagt, zum Amgar, das ist der Stammesälteste. Warum in der Sippe jener zum Amgar berufen wird, der die Erzählkunst am besten beherrscht, ist klar. Der Zusammenhalt, die Zusammenarbeit und die Entwicklung jeder menschlichen Gesellschaft beruhen auf einer Geschichte, auf gemeinsamen Werten und einem gemeinsamen Mythos, den alle glauben. Nur wenn alle dieselbe Geschichte glauben und demselben Traum nachhängen, sprechen sie auch dieselbe Sprache und ziehen am gleichen Strick. Nur durch das Wort werden einzelne Menschen zur Gruppe, zur Gesellschaft, ergibt sich eine Kontinuität. Nur durch das Wort ist der Mensch als zivilisiertes Wesen überlebensfähig. Nun war es zwar nützlich, durch das Vortragen von Gedichten Grundwerte zu vermitteln wie Tekarakit und Ashak, Respekt und Würde. Es war faszinierend, meinen Geist durch den Laut der Worte zu befreien und den Inhalt meiner Kultur im öffentlichen Vortrag durch ständiges Wiederholen zu erhalten. Ich ergötzte mich, Tetesawit, die Heldengeschichten meines Volkes, immer wieder schillernder aufleben zu lassen. Ich wurde ein Meister des Tangalen, der Rede durch die Blume, und tanzte auf kunstvollen Anspielungen immer verrückter um das Unausgesprochene herum. Wenn ich einsam war, führte ich feurige Dialoge mit meinem inneren Dämon, diesem behaarten, höhnisch grinsenden Wicht mit den roten Augen, der stinkt wie ein Bock und mich noch heute mit seinen aggressiven Ausbrüchen plagt. Oft sprach ich auch zu meinem Kamel, das meine Worte ruhig in sich aufnahm und wiederkäute. Doch ein wirklich guter Geschichtenerzähler kann sich nicht damit begnügen. Und ich sehnte mich danach, einer der Größten zu werden. Ich wollte mich nicht mehr nur mit Oberflächenspielen begnügen und in Dichterwettstreiten um die Gunst von Frauen und Publikum buhlen. Ich strebte danach, die unerhörte Tiefe der Welt zu ergründen. Ich begehrte sogar mehr als das. Ich wollte meine Wortkunst auf eine höhere Bewusstseinsebene heben. Ich brannte darauf, das Potenzial des gesprochenen Wortes weiterzuentwickeln, zu andauerndem Werden, um es als Ende meines Lebens um neue Dimensionen bereichert an meinen Nachfolger weiterzureichen. Meine Worte sollten sich analog zum Leben übereinander schichten und sich verändernd entwickeln. Ich träumte von einem Nacheinander in ständiger Gleichzeitigkeit. In meinen Worten sollten Welt und Zeit zu einem tiefen und unermesslichen Raum werden. So wurde ich wirklich zum Amgar. Ich staunte nicht schlecht. Während er sprach, erschien vor meinem geistigen Auge eine verwirrende Unvereinbarkeit, eine Art mündliches Palimpsest, in dem statt Schriftzeichen Laute, Echos, Gedanken und geistige Bilder durchschimmerten und einander jenseits von Zeit und Raum bereicherten. Ich wollte als Erkunder der Fantasiewelt in der Lage sein, all die Geheimnisse zu erträumen und auszudrücken, die sich in den Dingen der wirklichen Welt verstecken. So wurde ich ein Geisterbeschwörer, ein Schamane. Ich lernte die Sprache der Hinüberwelt zu beherrschen. Indem ich meine Visionen an meine Zuhörer vermittelte, nahm ich ihrer Existenz die Öde und die Perspektivlosigkeit. Ich zog der nackten Wirklichkeit das golddurchwirkte Brokatkleid der Fantasie über. Ein guter Amgar macht die Welt erträglicher, setzt die Geschehnisse in Zusammenhänge, er schafft Sinn und Ordnung. Ich konnte mir die Bemerkung nicht verkneifen, dass im Norden oben der zivilisierten Welt der Ikufa, der Ungläubigen, die Amgar den Menschen auch Geschichten erzählten. Nur glaubten sie selber nicht dran und brächten niemanden zum Träumen. Bei diesen Worten musste Medur lächeln. Der größte Albtraum liegt nicht in den Ungeheuern und Katastrophen, die wir uns vorstellen, sondern in der Leere pervertierter Träume. Ein Traum ist nur dann ein Traum, wenn er frei ist. Sobald er Mittel zum Zweck wird, verliert er seine wohltuende Kraft. Das rächt sich immer. Denn wer seine Träume verrät, wird seelenlos. Ich nickte stumm und sann über seine Worte nach. Im Schweigen, das nun folgte, schien der Targi den geistigen Hauch zu schöpfen, um endlich zu seiner Geschichte zu kommen. Ich werde die Orte nicht nennen, die in meiner Geschichte eine Rolle spielen, denn Namen sind des Teufels. Früher waren sie Gottes Gabe, heute nicht mehr. Es gibt da draußen eine immer näher rückende Welt, in der vom Teufel besessene Menschen die Namen aussaugen wie eine Passionsfrucht und nur die leere Schale zurücklassen. Und leere Namen sind die Gräber der Seele. Ich muss die Orte meiner Erzählung schützen, damit sie nicht zerstört werden. Darum darf ich sie nicht nennen, denn Namen und geografische Bezeichnungen ziehen böse Geister an. Nur als Niemand in Niemandsland sind Menschen wie ich noch überlebensfähig. Nur dort, wo keiner jemandem etwas anhaben kann, sind wir geschützt. Je unsichtbarer wir sind, desto mehr kümmert sich Allah um uns. Je mehr sich Allah um uns kümmert, desto unsichtbarer sind wir für seine verrückt gewordenen Gotteskrieger und die Geldjäger, die sie bezahlen. Hier in der Wüste, an der Grenze zum Unerträglichen, sind die von Menschen gesetzten Schranken substanzlos. Unsere einzigen Einschränkungen sind der Sand, der Wind und der Horizont. Und jede davon ist grenzenlos. Uns setzt nur die Grenzenlosigkeit Grenzen. Dagegen ist auch die ehrgeizigste Bürokratie machtlos. Wer will den Sand daran hindern, die Grenzen zu überqueren und zu verwischen? Wer kann den Wind verhaften, der den Sand über die Wegsperren und Schlagbäume schmuggelt? Eben darum sind wir Söhne des Windes. Der Wind macht uns frei. Obwohl ich fand, dass er die Romantisierung der Nomadenexistenz etwas zu weit trieb, konnte ich mich einer gewissen Wehmut nicht erwehren. Seine Worte ließen irgendwo in meinem Herzen eine Seite erklingen, die ich nicht in mir vermutet hätte. Der Ort, an dem meine Geschichte beginnt, ist nirgendwo und überall. Die Ikufa würden versuchen, ihn mit Namen wie Libyen, Niger, Mali oder Tschad einzukreisen, um ihn wiederfinden zu können. Aber ich nicht, denn ich bin auf dem Weg zu einer namenlosen Dimension, aus der es kein Zurück gibt. Wie auch immer, bei unserer Rückkehr aus Agadez hatten wir an den Vorläufern eines Gam einen völlig abgelegenen Talgrund in der Asuf, in der Wüste, entdeckt, in dem ein paar niedere Sträucher und drei Palmen wuchsen, was auf eine Atankor mit unerreichbarem Grundwasser schließen ließ, eine Wasserstelle einen halben Meter unter einem Talgrund liegend. Wir gruben und fanden nicht sehr tief unter der Oberfläche genügend Wasser, um einen Brunnen zu versorgen. Drumherum bauten wir unsere Zelte und Gurbis aus Ästen auf und erstellten Zeribas-Zäune, um unsere Tiere einzuzäunen. Eine halbhohe Akazie wurde zum Palaverbaum erklärt. Von der Wüste ebenso beschützt wie bedroht, versuchten wir dort zu jenem freien Leben zurückzufinden, dessen Erinnerung uns in der Stadt immer wieder heimgesucht hatte. Die ersten Jahre waren hart. Wir hatten Mühe, die Überlebenskreise zu schließen, die ein Leben am Busen der Leere erst möglich machen. Einige gaben auf und zogen wieder nach Süden, in die Fülle, die uns doch so leer gesogen hatte. Doch die meisten blieben. Wie der Sand nach dem Harmattan wieder niederfällt, so legte sich die Unruhe in unseren Herzen. Wie der Waran sich der Öde anpasst, gewöhnten wir uns allmählich an das Leben in der Wüste und wurden eins mit ihr. Nach ein paar Monaten waren wir wieder fähig, aus dem materiellen Mangel heraus die innere Fülle zu erlangen und aus der inneren Fülle heraus den Mangel zu verwalten. Wir streiften die Gewohnheiten aus dem Stadtleben ab wie die Schlange ihrer Haut und fanden durch das wiedergewonnene Gleichgewicht zu einem zwar bedrohten, aber echten Glück zurück. Allmählich weiteten sich die Kreise unserer Wanderzüge aus. Je vertrauter wir mit der Wüste wurden, desto tiefer wagten wir uns in sie hinein und sogar darüber hinaus. Unsere Sinne fanden zu ihrer ursprünglichen Schärfe zurück. Die alten, verloren geglaubten Reflexe wurden wieder wach. Wir wurden wieder zu erfahrenen Wildbeutern, Jägern, Hirten und Händlern, wie unsere Vorfahren. Leider sandte Allah mit der zweiten großen Dürre von 1983-84 erneut eine Prüfung über uns. Das Wasser im Brunnen nahm in dem Maße ab, als unser Gebrauch zunahm. Wir waren gezwungen, eine Verschiebung unseres Dua, Nomadendorf, ins Auge zu fassen, obwohl wir weit und breit keinen Ersatzstandort ausgemacht hatten. Die bekannten Oasen waren bereits besetzt und neue zu finden war angesichts der Dürre ein Ding der Unmöglichkeit. Nach langem Grübeln und Beraten beschlossen wir uns wieder, der Sahelzone im Süden zu nähern, wo die Vegetation und das Wasser etwas üppiger waren. Der Targi schlürfte an seinem Tee und sinnierte vor sich hin. »Das Wasser ist nichts, solange du es hast«, sagte er dann und legte eine neue Pause ein, die meine Geduld stark strapazierte. Doch dann kam er. Eine völlig surreale Erscheinung. Zuerst hörten wir nur ein fernes Brummen, das sich rasch näherte und zuletzt ohrenbetäubend anschwoll, schlimmer als das Brummen eines wild gewordenen Hornissenschwarms. Wir schauten uns erstaunt an. Eine Art Ungetüm aus gleißendem Metall, wie wir es selbst in Agadez nie gesehen hatten, schob sich vor den Horizont. Das Monster fuhr bis auf einige Meter an unseren Dua heran, welcher vor seiner Masse unwillkürlich zusammenzuschrumpfen schien, vollführte eine Wendung nach rechts und blieb mit der Flanke zu uns stehen. Wir standen mit offenen Mündern da. Einige Männer griffen zu den Waffen. Die Frauen verschwanden mit den Kindern in einer Versenkung des Tafelbergs, des Gamm. Ich selber blieb am vorderster Front stehen und schaute fasziniert auf den Riesenlaster mit dem abgerundeten Hinterteil. Wie dieses metallene Riesenkamel ohne Höcker hierher gefunden hatte, war uns allen ein Rätsel. Nachdem das Monster sich ausgekeucht hatte, öffnete sich die Tür der Kabine. Ein menschliches Wesen kletterte herunter, sprang in den Sand und sah zu uns herüber. Der Mann kam uns vor wie ein Dämon. Verunsichert wichen wir alle einen Schritt zurück. Das schien den bärtigen, langhaarigen und großgewachsenen Besucher nicht weiter zu kümmern, den man ohne seine dunklen Sonnenbrillen für eine Wiederverkörperung des Jaja, Johannes des Täufers, hätte halten können. Bart und Haare hatten die Farbe des Goldes und seine Haut war rot wie der östliche Himmel zur Zeit des Lagmont en Tafuk, der Sonnenaufgang. Als er einen Schritt auf uns zumachte, wichen wir noch weiter zurück. Der Mann zuckte die Achseln und kehrte zu seinem Laster zurück, in dessen Schatten er sich niederkauerte. Er trug eine ölbefleckte Arbeitshose mit Drähern und ein graues, löchriges T-Shirt. Seine Füße steckten in ledernen Militärschuhen. Eine Stunde lang passierte gar nichts. Es war ja auch Takelaut, was eine gute Entschuldigung für Nichthandeln war. Mich selber überkam überhaupt keine Müdigkeit, so fasziniert war ich von der seltsamen Erscheinung. Nachdem das Gemurmel hinter mir abgeebbt war und sich die Dorfbewohner nach und nach zur Geila unter irgendeinen Schatten gelegt hatten, näherte ich mich vorsichtig dem Fremden. Als ich vor ihm stand, nahm er seine Sonnenbrillen ab und schaute zu mir auf. Zuerst musste er wegen der Sonne die Augen zusammenkneifen, doch nach kurzer Zeit wurde sein Blick fester. Noch nie hatte ich so blaue Augen gesehen. Es war, als schauten mich zwei tiefe Seen an. »Assalamu alaikum«, sagte er und hob grüßend die Hand. »Assalam«, ich trat verunsichert von einem Fuß auf den anderen. »Assieds-toi«, setz dich, lud er mich auf Französisch ein, und mir kam vor, als rollten Steine durch seine Stimme, so seltsam war seine Aussprache. »Ich bin nicht Franzose«, sagte er, als er die Verwunderung auf meinem Gesicht feststellte. »Ich komme aus einem kleinen Land, das neben Frankreich liegt, wo aber mehrheitlich eine andere Sprache gesprochen wird als Französisch.« Ich nickte, als wüsste ich darum, und setzte mich hin. »Hast du Durst?«, fragte er und reichte mir eine Feldflasche. Ich trank einen großen Schluck daraus, dann noch einen. »Bei der Imtsatz der Geliebten, das Wasser ist gut«, sagte ich kennerisch. »Ich habe im Tankwagen hinter mir 15 Kubikmeter davon. Das sind 15.000 Liter.« »Aha«, sagte ich und machte wahrscheinlich ein verständnisloses Gesicht, weil ich mir unter diesen Zahlen nicht viel vorstellen konnte. »Das ist sehr viel Wasser«, sagte er. »Wie viele Menschen zählt deine Sippe? 40, 50? Sagen wir mal 50. Da euer Körper genetisch darauf programmiert ist, wenig Wasser zu verbrauchen, könnte deine Sippe mit dem Inhalt meines Tanks circa 150 Tage überleben. Wenn ich die Tiere mitrechne, liegen immer noch 1,5 Monate drin.« Darunter konnte ich mir schon eher etwas vorstellen. »Das ist tatsächlich viel Wasser«, sagte ich. »Und Wasser ist kostbar. Wir können dir aber kaum etwas davon abkaufen, denn wir haben kein Geld. Es sei denn, wir geben dir eine Ziege dafür.« »Wer spricht hier von bezahlen?«, fragte der Mann. »Ich schenke euch das Wasser.« »Wie? Den ganzen Tank? Das meinst du wohl nicht im Ernst?« »Doch. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, mit meinem selbst zusammengebauten Wüstentankwagen den Menschen Wasser zuzuführen. Schau her, sagte er, stand auf, klopfte sich den Sand von der Hose und ging zur Kabinentür. Siehst du die Striche dort? Es sind genau 71. Das ist die Zahl der Menschen, denen ich mit meinem Wasser bisher das Leben gerettet habe. Andere machen Kerben in den Knauf ihres Gewehrs oder malen schwarze Streifen an die Nase ihres Kampfflugzeugs, um die Anzahl ihrer abgeschossenen Gegner festzuhalten. Ich halte Überlebende fest. Wir setzten uns wieder. Du fährst also mit deinem Ungetüm kreuz und quer durch die Wüste, um Verdurstende zu retten? Genau, weil ich dem Tod einen Strich durch die Rechnung machen will. Aha. Der Tagi schaute mich bedeutungsvoll an. Da war überhaupt nichts klar, aber dem Tod einen Strich durch die Rechnung zu machen, konnte ja nicht schaden, oder? Ich nickte stumm. Nun also, ich kam mit dem Mann ins Gespräch und erfuhr, dass er Jonas Brunner hieß. Der Name sei gewissermaßen eine Verpflichtung, sagte er. Zu seinem ersten Namen erzählte er mir die Geschichte des Yunus aus der Sure As-Saffat, der von einem großen Fisch geschluckt und wieder an Land geworfen worden war. Er nannte den Propheten Jonas und den Fisch Walfisch. Abgesehen davon, dass er mir tatsächlich vorkam wie ein in der Wüste verlorener Fisch, war mir der Bezug zuerst nicht ganz klar. Was den zweiten Teil seines Namens anging, leuchtete mir seine Erklärung sofort ein. Wenn einer Brunnenmensch oder so ähnlich hieß, dann war es nicht verwunderlich, dass er mit einem beweglichen Brunnen durch die Wüste zog. Mir selber kam das Gefährt, aus dem er gekrochen war, eher wie der große Fisch aus der Sure vor. Wie dem auch sei, dieser Johannes Brunner mit seinem Tank nahm sich in der glühenden Hitze besonders wässerig aus, was mich dazu verleitete, ihm sofort den Übernamen Adalf zu geben. Adalf? Fragte der Fremde. Was heißt denn das? Wassermann. Das schien ihn zugleich zu erstaunen und zu belustigen. Beim Barte des Propheten, das ist ja mein Sternzeichen. Dein Sternzeichen? Ja, ich bin unter dem Zeichen des Wassermanns geboren. Bei diesen Worten blitzten mich die Augen des Targi durchdringend aus dem Tagelmustschatten heraus an. Da ich am nächtlichen Himmel, wie du inzwischen weißt, nichts anderes als verschiedene Varianten des Kamels erkennen kann, war mir das, was er von seinem Sternzeichen erzählte, völlig rätselhaft. Aber der Name Wassermann blieb an ihm hängen, weil er so schön zu seinem rollenden Brunnen, zu seinen Augen und zu seiner Tätigkeit passte. Später erfuhr ich, dass das kleine Land, aus dem er kam, fast nur aus vertikalen Wüsten aus Eis und Schnee bestand, dass die Berge dort viel höher und kälter waren als die Gipfel des Ayr und des Ahagar. Die Sandstürme bestünden dort nicht aus Sand, sondern aus Flocken und hießen Lawinen und würden, was mir verwunderlich vorkam, meist von den Menschen selber ausgelöst. Es wollte mir damals nicht in den Kopf, dass Menschen die Macht hatten, Naturgewalten auszulösen. Was mich anging, so hatte ich noch nie jemanden einen Samum, also einen Sandsturm, lostreten sehen. Der wird nur von Allah angeblasen, sonst gäbe es ja gar kein Kismet mehr, kein Schicksal, sondern nur Zufälle. Jedenfalls erhielt ich den Eindruck, dass der arme Mann aus einer kalten in eine heiße Hölle gepurzelt und angesichts seiner roten, abgeschälten Wangen kaum dafür geeignet war. Medur nahm einen Schluck Tee, um seine vom Sprechen heisere Stimme zu klären, räusperte sich und fuhr weiter. Warum er in die Wüste gezogen sei, fragte ich ihn. Wassermann antwortete, das sei aufgrund seines Berufs geschehen. Er sei Ingenieur und baue Infrastrukturen für große Unternehmen. Was für Infrastrukturen? Ich bin so etwas wie ein Pyramidenbauer, sagte er, ohne zu bedenken, dass ich ein Targi war und vor der Begegnung mit ihm von den Pyramiden ebenso wenig wusste als von Exxon oder Mobil. Aha, aber jetzt bist du ein Nomade geworden wie wir. Nur dass du gutes, wenngleich totes Wasser mitführst. Totes Wasser? Ja, es ist im Bauch deines Eisendämons gefangen und fließt nicht mehr. Das ist bei euren Kamelen hier nicht anders. Nur dass sie die 200 Liter, die sie in 10 Minuten saufen, nicht mehr hergeben. Sie machen daraus die Bewegung, auf der wir Tuareg durch die Wüste reiten. Und ich rolle halt auf dem Wasser, statt zu reiten. Wo ist da der Unterschied? Dein Ungetüm wird nicht vom Wasser angetrieben, darum ist es tot. Und das Wasser in ihm auch, und was hinten rauskommt, stinkt. Ha, bei deinem Kamel etwa nicht, antwortete er erheitert. In diesem Punkt musste ich ihm recht geben, aber der Gestank des Kamels war der Preis, um auf freien, lebenden Wassern reiten zu können. Der Geruch meines Kamels färbt wenigstens den Himmel nicht grau. Diesmal war er es, der mir Recht geben musste. Es stand 1:1. Ich schaute ihm befriedigt ins Gesicht, was ihn zu amüsieren schien. Dann betrachtete ich ihn genauer. Den meisten Menschen stehen Charakter und Alter ins Gesicht geschrieben. Bei ihm war das nicht der Fall. Ich hatte den Eindruck, einem Wesen gegenüber zu sitzen, das sich überall zeitlos am falschen Platz aufhielt. Irgendwie kam er mir vor wie der Mann an der Tankstelle in Agadez, nur eben ohne Tankstelle. Obwohl er zu wissen schien, was er wollte, sah er ziemlich verloren aus. Als ich ihn später besser kennenlernte, seine zurückhaltende, scheue Art, seine verbissene Kämpfernatur, seine irrlichternde Seele, konnte ich ermessen, welche Anstrengungen er bei dieser ersten Begegnung gemacht haben musste, um überhaupt mit mir ins Gespräch zu kommen. »Warum tust du das alles?«, fragte ich ihn. »Um den Menschen zu helfen.« »Ich meine nicht das. Was suchst du, indem du das tust?« Er schaute mich verwirrt an, wohl weil er diese Frage nicht erwartet hatte. Er war ja nicht über meine Berufung im Bilde und konnte auch nicht wissen, dass ich als Schamane mit dem tiefen Blick gesegnet war, der in den Seelen der Menschen zu lesen vermag. Wassermann zögerte mit der Antwort. »Ich suche nach dem Leben, und Leben ist Wasser.« »Doch Leben und Wasser verdunsten«, er nickte, »leider.« »Dann finde die Quelle. Die trage ich ja mit mir herum. Eine Quelle, die nicht mit der Erde verbunden ist, ist keine Quelle.« Er dachte lange über diese Worte nach, bevor er antwortete. »Ich habe eine Quelle gefunden, weit im Norden, inmitten der verbogenen Bohrtürme eines ausgebrannten Erdölfeldes. Dort kann ich meinen Tankwagen immer wieder nachfüllen, um den Menschen Wasser zuzuführen. Mit diesem Wasser könntet ihr selbst in diesem dürren Boden hier Hirse anpflanzen, Dattelpalmen zum Wachsen bringen. Der Garten des Targi ist der Rücken seines Kamels«, gab ich zurück und kam mir dabei besonders poetisch vor. »Aber auch dein Kamel braucht Weiden und Wasser, damit es überleben kann. Und du mit ihm.« Da hatte er recht. »Sprich mit den anderen«, sagte er. »An der dazu notwendigen Durchsetzungskraft und Redegewandtheit mangelt es dir offenbar nicht. Überzeuge sie davon, mein Angebot anzunehmen. Ich verlange nichts dafür. Ich möchte euch nur das Leben erleichtern.« Ich schaute ihn abwägend an. Dieser Jonas schien ein Unikum zu sein. Kein Wunder, dass er bei seiner Einstellung dazu verurteilt war, einsam in der Wüste herumzurasen wie ein irrgewordener Schwarzkäfer. Aber irgendetwas rührte mich bei ihm. Ich vermutete so etwas wie einen tiefen Riss in ihm, eine schlecht überspielte Zerbrechlichkeit. Er war ein Grenzwanderer zwischen zwei Wüsten, einer inneren und einer äußeren. In der Seele dieses Menschen lag ein Geheimnis verborgen, dessen war ich mir sicher. Diesem Geheimnis wollte ich auf die Spur kommen. Und darum musste er bleiben. Also beschloss ich, meine Stammesgenossen davon zu überzeugen, dass auch totes Wasser dem Leben förderlich sein konnte. Ich nickte Adalf zu und ging zu den Zelten zurück. Da die Zeit der Geiler inzwischen vorbei war, scharten sich die Männer der Sippe sofort um mich, um zu wissen, was ich hatte in Erfahrung bringen können. Ich erklärte ihnen in großen Zügen, mit wem wir es zu tun hatten und worum es ging. Als ich mit meinen Erklärungen zu Ende war, erhob sich ein verworrenes Gemurmel. »Das sei Hexerei«, sagten einige. »Der Tankwagen sei aus der Richtung des Tik Dabra gekommen, wo es gar kein Wasser geben könne.« Andere warnten vor der Tücke der Europäer, die bisher immer nur Zwietracht unter den Stämmen gesät hätten. Dieser Fremde sei wieder einmal ein Beispiel dafür, welch merkwürdige Einstellung sie zur Welt und zum Leben hätten. Im Grunde seien sie nichts anderes als Sklaven, die zwar die Freiheit im Munde führten, aber ein Gefängnis in ihrem Herzen mit sich trügen und alle darin gefangen nehmen, die sich ihnen näherten. Einer fügte hinzu, wir hätten die moderne Welt nicht verlassen, um von ihr bei der ersten Gelegenheit wieder eingeholt zu werden. Meine Aufgabe gestaltete sich schwieriger, als ich es erwartet hatte. Als das Gemurmel sich etwas gelegt hatte, ergriff ich das Wort und drehte das Argument des letzten Kritikers um. »Bismillah, im Namen Allahs, was ist wohl besser, von der Moderne eingeholt zu werden oder zu ihr zurückkriechen zu müssen?« Das schlug ein, wie jedes Argument, das aufzeigt, dass eine Wahl gar keine ist, wenn sie so oder so auf dasselbe hinausläuft. Meine Stammesgenossen murrten trotzdem immer noch herum. Zu verankert war in ihnen die Abneigung gegen die Welt, die dieser Fremde verkörperte, zu groß die Angst vor dem metallenen Monster und seinem seltsamen Fahrer. Ich musste etwas Stärkeres, gewissermaßen Sakrales, ins Feld führen, wenn ich sie endgültig umstimmen wollte. Er ist ein Fremder, sicher, hub ich wieder an. Aber seit wann gilt die Gastlichkeit nur für jene, die mit Sand in den Augen geboren sind? Wollt ihr etwa das Gesetz der Gastfreundschaft brechen, nur weil euch der Besucher nicht zusagt? Ihr wisst, dass jeder Gast von Allah eingeladen ist, dass wir alles, was wir besitzen, von Allah bekommen haben. Und es daher mit dem teilen müssen, den uns Allah geschickt hat, als wäre es Allah selber. Ist es nicht schlimmer, eure Seele zu verlieren, als einem ungemütlichen Menschen euer Zelt zu öffnen? Ich werde ihn jedenfalls in dem meinen empfangen, wenn ihr nichts dagegen habt. Das saß. Sie warfen dem Tankwagen und der kauenden Gestalt davor einen letzten misstrauischen Blick zu, zuckten mit den Achseln und gingen wieder ihren Geschäften nach. Und ich lud Wassermann zum Tee in mein Zelt ein. »Du hast ja selber erfahren«, kommentierte mir Medur seinen Bericht, »dass das ungeschriebene Gesetz der Gastfreundschaft eine Frage des Überlebens ist. Aber eben nur, wenn sich alle dranhalten.« Dabei zog er die Decke enger um seine Schultern zusammen. »Bist du müde, mein Freund? Soll ich für heute aufhören?« fragte er noch. Ich verneinte. »Wer bleibt schon auf der Schwelle zu einem Panoptikum stehen, dessen Figuren zum Leben erweckt werden sollen? Und überhaupt, mein Targi war nicht Scheherazade und ich kein Sultan.« Nach einer kurzen Schweigepause erzählte er weiter. Wassermann blieb also in unserem Dorf in Dua. Die Leute gingen ihm in die ersten Tage aus dem Weg. Doch als er begann, Wasser aus seinem Tank zu lassen, um den Mitgliedern meiner Familie damit ihre Behälter zu füllen, schickten die anderen zuerst ihre Kinder, um auch etwas vom kostbaren Nass zu ergattern. Später reihten sie sich selber ein. Nach einer Woche gehörte der diskrete und schweigsame Fremde zum Stamm, wie jeder Mensch und jedes Kamel des Dua, und sein Lastwagen schien sich dermaßen in die Umgebung eingefügt zu haben, dass er zum Landschaftsbild gehörte wie die Felsen des Gamm in der Ferne, nur dass sich der Gamm im Gegenteil zum Tankwagen nicht melken ließ wie eine Kamelstute. Da es in der Wüste keine Zeit gibt, hatte ich Zeit genug, um Wassermann genauer zu beobachten. Er schien auch in der größten Hitze nicht stillbleiben zu können. Immer schraubte und reparierte er an etwas herum, als könne er den Bewegungsdrang seiner Hände nicht beherrschen. Es kam mir vor, als wollte er Allahs Welt dicht machen, damit ja nichts verloren ginge. Ich verstand allmählich, dass er nicht nur uns gegenüber fremd war, sondern der Welt und dem Leben im Allgemeinen. Sogar das Licht schien sich in ihm zu verlieren. Deshalb irrlichterte es immer in seinen Augen. Einmal fragte ich ihn, warum immer wieder Wolken seinen Blick verdunkelten, wenn der Himmel über ihm doch blau und unbeweglich war. »Der Himmel ist eine Sache, der Mensch eine andere«, gab er zurück. Ich schaute prüfend zum Firmament hinauf und sah dort dieselbe Unendlichkeit wie in meiner Seele. Das eine spiegelte sich im anderen. Was hatte doch dieser Wassermann für eine seltsame Lebenseinstellung? In der ersten Zeit schlief er in unserem Zelt. Anfangs schüchterte er meine Frau und die Kinder ein, bis diese merkten, dass er bei Weitem nicht so absonderlich war, wie er aussah. Aber eine Spur von Misstrauen blieb. Später verschaffte ich ihm ein eigenes Zelt, in dem er sich durch seine nächtlichen Albträume wälzen konnte, ohne jemanden zu wecken. Obwohl ich ihn als Mensch nicht wirklich verstand, wurden wir mit der Zeit immer vertrauter. Zugleich wuchs meine Faszination für dieses Wesen, das aus einer merkwürdigen Welt jenseits der Wüste stammte, wo sich die Gegenstände von selbst bewegten und sogar am Himmel flogen. Er bot reiche Nahrung für meine unersättliche Wissensbegierde. Er selber lernte unsere Lebensart kennen und freute sich unverhohlen über unsere Gebräuche und Traditionen und begeisterte sich vor allem für unsere von Geistern bereicherte mystische Auffassung des Koran. Besonders angetan hatte es ihm der Tagelmust, unser turbanartiger Schleier, den er sich bald selber wie ein erfahrener Imohar um den Kopf wickelte. Der Kontrast zu seiner Trägerhose und den Militärschuhen ließ ihn wunderlich aussehen. Er fand es höchst seltsam, dass bei uns nicht die Frauen ihr Gesicht verschleierten, wie bei den Arabern, sondern die Männer. Ich erklärte ihm, dass dies eine Identitätsfrage sei. Der Tagelmust macht den Imohar. Durch ihn wird der junge Mensch zum Krieger. Je nach der Art, wie der Schleier getragen wird, sagt er etwas aus und wird zum Bedeutungsträger. Ihr verhüllt euch also, um euch offenzulegen?« sagte er mit leicht belustigter Stimme. »Die Hülle macht die Fülle«, gab ich zurück. »Was leer ist, braucht keinen Schleier.« Er kratzte sich am Bart und murmelte etwas von einem deutschen Philosophen, der etwas ähnlich gesagt habe. Ich erklärte ihm, dass die Welt aus zwei Bereichen bestehe, dem heißen und dem kalten. Dies gebe ja auch die Wüste vor, die am Tag brennend heiß und in der Nacht eisig kalt sei. Die Körperöffnungen zum Beispiel gehörten zum Bereich kalt. Durch sie könnten böse Geister in den Körper schlüpfen, ganz besonders über den Atem. Der Tagelmust sei ein Schutz davor. Er sei eine Art Hüter der Ordnung und bewahre auch vor dem bösen Blick. Ohne den Schleier stehe der Imohar nackt vor Allah, dem Besitzer des Atems, Emeliten Unfes. Mich schützt er vor allem vor der Sonne, sagte Wassermann, dessen Gesicht, seitdem er verschleiert durch die Gegend zog, nicht mehr abblätterte wie eine alte Rinde. Er sah halt immer zuerst die praktische Seite der Dinge. Wiewohl ihn geistige oder religiöse Belange brennend interessierten, sah er darin nicht viel mehr als kulturelle Eigenheiten und exotische Ausdrucksformen. Ich versuchte zwar, ihn von der Tiefgründigkeit der Welt zu überzeugen und zu einer geistigen Auffassung der Existenz zu bekehren, aber er blieb ein Mensch der Zahlen und technischen Herausforderungen. Wenn ich ihm sagte, dass Gott nur darum in der Wüste zu den Menschen spreche, weil er dort schwer überhört werden könne, gab er zur Antwort, dass einer, der Gott hören wolle, ihn überall zu hören vermöge und der Taube auch in der Wüste taub bleibe. »Wie du«, gab ich keck zurück. »Das stimmt. Ich höre höchstens den Wind, wo du Allahs Hauch verspürst. Ich sehe den Sand von der Fixdüne rieseln und du interessierst dich für den unbeweglichen Kern darunter, in dem du Allahs immerwährende Gegenwart unter der Flüchtigkeit des menschlichen Treibens siehst. Für dich gibt es eine göttliche Welt und eine Welt auf und unter der Erde, für mich gibt es nur die Wirklichkeit und sonst nichts. Wo du Dämonen und Götter siehst, sehe ich Naturgewalten. Wo ich Berge sehe, siehst du Geisterschlösser. Trotzdem leben wir als Menschen auf der gleichen Welt und stehen den gleichen Problemen gegenüber. Ob nach unserem Tod sofort alles aus ist oder die Seele den Körper erst nach 7 Jahren verlässt, wie du es glaubst, wen kümmert das? Am Ende geht sowieso alles vor die Hunde. Nach solchen, bei ihm äußerst seltenen Tiraden wandte er sich meistens ab und sagte tagelang kein Wort mehr. Kein Zweifel. Er gehörte zum Kältebereich, auch wenn er sich manchmal für kurze Zeit erhitzte. Sein Fetisch war sein Tankwagen mit all seinen technischen Apparaten. Seine Grigri, Glücksbringer, waren Zange, Schraubenzieher und Computer. Er fand es amüsant, dass wir Imohar unsere Etebel, die Trommel, nie auf den Boden stellten, damit sie nicht von bösen Geistern in Beschlag genommen werden kann. Er fand es interessant, dass wir unsere Takuba, das Schwert, immer mit dem Griff nach unten in den Sand steckten. Doch der tiefere Sinn dieser Handlungen blieb ihm verborgen. Deshalb betrachtete er es auch als Verschwendung, dass wir die Milch, die nachts in den Tieräutern blieb, vergruben, statt sie zu trinken. Der von Allah aus Ton und göttlichem Atem geschaffene Mensch war für ihn das Resultat einer langen Entwicklung, in der Affen zu menschlichen Wesen geworden waren. Die Heilkunde bestand für ihn aus Wissenschaft und Pharmazeutik, während sie für uns Religion, Magie und Musik verbindet und die Anwendung wirksamer Pflanzen einbezieht. In seiner Welt waren glückliche Zufälle auf nichts zurückzuführen, jedenfalls nicht auf den Segen Gottes. Also gab es in seinem Weltverständnis auch kein Heil, sondern nur die verhängnisvolle Verstrickung von Ursache und Wirkung. Ich verstand nicht, welchen Sinn es für ihn machte, so zu denken, denn glücklich wurde er dabei nicht. Aber ich erfuhr an seiner Seite vieles über das Denken der reinen Diesseitsmenschen. Was mir besonders schleierhaft schien, war der Umstand, dass er sich memanisch dafür einsetzte, Menschenleben zu retten, Wasser zu verschenken und unserem Stamm zu helfen, wenn doch alles sinnlos war. Diese Inkohärenz war der Hebel, mit dem ich sein Denkkonstrukt aus den Hangeln heben konnte, wenn es sich um meine Gedanken aufzurichten versuchte wie ein Gitter. Der einzige Punkt, in dem wir uns mehr oder weniger einig waren, betraf das Ende der Welt. Auch er sah eine Phase kommen, in der sich alle Lebewesen gegenseitig umbringen würden. Auch in seiner Auffassung würde die Sonne in einer kosmischen Explosion zu reinem Licht werden und auch in seinem Verständnis schien am Ende alles zu Staub, zu nichts, zu zerfallen. Wir waren uns jedoch darüber uneins, was nachher geschehen würde. Für ihn kam nämlich gar nichts, nachdem das Universum, das eisige, in seinem feuerspeienden Vulkan eingeschlossene Zentrum der Hölle, verglüht war. Er schüttelte verständnislos den Kopf, wenn ich vom Dämon Intazat, dem Beauftragten des Teufels, erzählte, der dann kommen würde, um die Menschen zu verführen. Für ihn gab es kein jüngstes Gericht in der Gehenna mit dem Propheten zur Linken des Gottesthrones, wo die Schlechten wie die Kaufleute und die Viehdiebe bestraft würden. Auch von der Wiederaufstehung der Guten im Paradies schien er nichts zu halten. Das Schicksal der Welt war für ihn ein Zurücksinken ins Nichts, aus dem sie gekommen ist. Ich mochte ihm das Paradies in den schillerndsten Farben schildern, er glaubte nicht an ein Jenseits, wo immer grüne Akazien reichen Schatten für die Geiler bieten und die Brunnen selbst in der Trockenzeit randvoll sind. Er glaubte auch nicht an Schutzengel, obwohl er mir je länger, desto mehr wie ein solcher vorkam. Kurz, er war gebildet, intelligent, human und willensstark und verstand doch nichts vom Leben. Wovon er hingegen etwas verstand, war Technik. In wenigen Monaten verwandelte er unseren Dua in eine Hightech-Oase. Es begann mit dem Wasser, der Grundbedingung unseres Lebens am Saum der bewohnbaren Welt. Da er jeweils über eine Woche brauchte, um seinen leer gewordenen Tankwagen an seiner weit entfernten Quelle wieder aufzutanken, holte er aus irgendeinem nur ihm bekannten Lager einen Bagger und andere Gerätschaften und baute mit Hilfe einiger junger Männer unseren Brunnen auf eine Weise um, dass er nicht nur einen erleichterten Zugang zum schwindenden Grundwasser gewährte, sondern von einer Art dichtem Reservoir umgeben war, in das er den Inhalt seines Tankwagens immer wieder auf Vorrat hineinleeren und damit seine Abwesenheiten überbrücken konnte. Aus verschiedensten Lagern, die er in den Höhlen des Air und Agar angelegt hatte, holt er ständig Material herbei, um unser Leben am Saum der Wüste trotz der schrecklichen Dürre zu gewährleisten, während anderswo in der Sahelzone eine schreckliche Not herrschte. Woher er die Unmengen an Werkzeug und Maschinen sowie die beachtlichen Öl- und Treibstoffreserven hergenommen hatte, für die er im Dua ein Lager erstellte, war mir schleierhaft. Fragen darüber beantwortete er aus Prinzip nicht. Er stellte Sonnenkollektoren auf, die es uns erlaubten, den Tag zu verlängern und die kalten Nächte erträglicher zu gestalten und unsere Hirse in einer Art Mühle zu mahlen. Er baute Häuser und Schuppen aus Stein, wie in den Städten, legte Gärten an, pflanzte Bäume, insbesondere Dattelpalmen, und versuchte, die widerstrebenden Sammler und Jäger, die wir waren, von den Vorzügen der Landwirtschaft und vom Erstellen von Vorräten zu überzeugen. Die Jüngeren gingen ihm willig zur Hand, die Älteren übten weiterhin Widerstand. Alle jedoch profitierten von diesem seltsamen Willensmenschen mit den außerordentlichen Fähigkeiten und Visionen. Selbst ältere Leute spazierten nach und nach mit einer Sonnenbrille auf der Nase unter der gleißenden Sonne herum. Ich wurde zu seiner rechten Hand und begleitete ihn immer öfter auf seinen Streifzügen. Geduldig erklärte er mir alle Details der Elektronik in seinem Tankwagen, brachte mir das Fahren des Gefährts bei, lehrte mich den Umgang mit dem Raupenfahrzeug, das er immer mitführte, machte mich mit GPS, Sonden, Radar und Funk vertraut, zeigte mir, wie man eine Parabolantenne aufstellt und ausrichtet, verschiedenste Geräte einstellt oder programmiert. Kurz, ich wurde zu seinem verlängerten Arm.
Oskar Freisinger las aus seinem Roman Wassermann, der im September 2025 im Brinkhaus Verlag erschienen ist.